freue mich sehr, heute Abend hier zu sein bei euch. Das ist für mich eine Riesenehre. Als du meinen Jahrgang gesagt hast, denke ich immer, naja, das war eine Sache. Ich habe mal ein Jugendtreffen geleitet. Und als ich so 30 war, haben plötzlich die Jugendlichen sie zu mir gesagt. Und dann habe ich gemerkt, jetzt ist es vorbei. Also wenn möglich, du bleiben, das wäre sinnvoll, wenn ihr mir einfach auch du sagen würdet am Ende des Abends noch. Vielleicht noch etwas, ich bin verheiratet seit 39 Jahren, seit 1994 gut verheiratet. Wir sind ein bisschen wackelig da eingestiegen in die Ehe. Wir haben 3 Kinder, die sind alle auch schon wieder verheiratet. Wir haben 6 Enkel, davon leben 5. Die eine, damals jüngste Enkelin, ist an Malaria gestorben. Und der siebte Enkel ist jetzt in Erwartung. Wir wissen aber noch nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Also die Eltern wissen schon, aber Oma und Opa wissen es nicht. Aber schlau wie ich bin, habe ich den Bruder gefragt, der ist knapp 3. Habe gesagt, gut, gibt es ein Schwesterchen? Oder ein? Dann hat er mehrmals dasselbe gesagt. Und von daher vermuten wir sagen nicht, was es ist, vermuten, wir wissen, was es wahrscheinlich ist und wären total überrascht, wenn es dann das andere wäre. Also das einfach so kurz zu unserer Familie. Ich freue mich sehr über dieses Thema, Sehnsucht nach Leben. Ich lese dazu noch einmal diesen Text, das ist der bekannteste Vers aus dem Neuen Testament, Johannes 3, Vers 16, wo es einfach heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahin gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Es ist keine Frage, wir alle sind auf Liebe hin angelegt. Ohne echte Liebe können wir gar nicht leben, wir können im besten Fall dahin vegetieren. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du den Eindruck hast, dass du ein Mensch bist, der genügend Liebe hat. Vor gut 20 Jahren, unser Sohn war damals so in deinem Alter, da hat ein Lehrer von ihm gesagt, ich bin seit über 20 Jahren Lehrer. Und ich habe den Eindruck, dass meine Schüler zu Hause immer weniger Nestwärme bekommen, immer weniger Liebe bekommen. Und wir erleben dann diese Menschen, wenn sie erwachsen sind, sie leiden an einer Depression oder an mangelndem Selbstwertgefühl, an Minderwertigkeitskomplexen, sie haben Mühe, sich selber anzunehmen und es ist gar nicht so einfach, das in der Seelsorge wieder aufzuarbeiten. Wenn man einem Kind immer wieder sagt, du bist nichts und du kannst nichts, und aus dir wird sowieso mal nichts, dann wird sich dieses Kind mit größter Wahrscheinlichkeit genauso entwickeln. Viele von euch werden ja mal Mama und Papa werden. Und ich möchte euch jetzt schon sagen, liebt dann eure Kinder so sehr ihr sie nur könnt. Ihr könnt sie nie genug lieben. Vielleicht ist das mit ein Grund und bitte ihr Teenies, ich habe gehört, Teenies sind dabei, jetzt nicht wütend sein. Aber vielleicht ist das mit der Grund, dass manche Teenager eine Frühfreundschaft anfangen mit dem anderen Geschlecht. Aber das ist häufig wirklich vom Regen in die Traufe. Wisst ihr, ihr lieben Teenies, ihr seid einfach noch nicht ganz reif, um eine echte Beziehung zu leben. Er sagt so, ich liebe ihn, aber so sehr. Ja. Und ich kann dir etwas sagen, es wird mit jedem Jahr besser. Also nur ein bisschen warten noch, aber ich würde dich ermutigen, noch ein bisschen zu warten. Viele Menschen suchen die Liebe in einer guten Partnerschaft. Und es ist keine Frage, in einer guten Partnerschaft kann man sich etwas von dieser Liebe, die wir brauchen, gegenseitig schenken, in einer guten Ehe. Das Problem allerdings ist, dass wir so viel Liebe brauchen, dass auch der beste Ehepartner glatt überfordert ist, wenn er diese Liebe ganz allein geben muss. Ein amerikanischer Psychiater hat ein gutes Bild gebraucht. Er hat gesagt, stell dir einmal vor, wir hätten in uns alle so einen riesigen Liebestank. Und erst wenn dieser Liebestank bis oben hin randvoll ausgefüllt ist, ist unsere Beziehung, unser Leben wirklich erfüllt. Und dann hat er gesagt, aber der beste Ehepartner ist glatt überfordert, wenn er diesen Liebestank allein ausfüllen muss. Das heißt mit anderen Worten, jeder Mensch erlebt im Blick auf Liebe ein Minus zunächst einmal. Die größte Liebe, die es im ganzen Universum gibt, ist die Liebe Gottes. In unserem Text wurde diese Liebe definiert, ich wiederhole es noch einmal, da heißt es, so sehr hat Gott seinen eingeborenen Sohn, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Jetzt sage ich dir etwas ganz Supermäßiges. Die Liebe Gottes ist nicht abhängig von dir und von mir. Sie ist nicht abhängig, ob du etwas geleistet hast oder nicht. Sie ist nicht abhängig, ob du schuldig geworden bist oder ob du gut gelebt hast, ob dir etwas gelungen ist oder nicht. Gott liebt dich einfach. Wenn ich dir heute Abend sage, dass es auf dieser Welt keinen Menschen gibt, den ich mehr liebe als meine Frau, dann wirst du das vermutlich glauben. Und wenn du meine Frau fragen würdest, dann würde sie umgekehrt genau das Gleiche sagen. Sie würde sagen, es gibt auf dieser Welt keinen Menschen, den sie mehr liebt als mich. Also wir lieben uns wirklich sehr. Aber obwohl wir uns unglaublich lieben, sind wir uns bewusst, wir werden uns nie so lieben, wie Gott uns liebt. Jemand hat mal gesagt, die Liebe Gottes ist wie ein breiter Fluss. Also nicht wie ein schmales Bächlein, sondern sie ist einfach da. Und damit komme ich zu meinem ersten Punkt. Wer ist denn dieser Gott der Liebe? Wer macht uns hier so eine wunderbare Liebeserklärung? Es ist kaum zu glauben, aber es ist der Schöpfer des Makros und des Mikrokosmos. Es ist Gott, der alles geschaffen hat. Und ich habe gedacht, damit du dir ein bisschen vorstellen kannst, wie groß dieser Gott überhaupt ist, ich zeige dir mal ein paar Zahlen. Ich bin also kein Astronom, aber ich glaube, die Zahlen stimmen. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Der Abstand, die Distanz zwischen unserer Erde und unserer Sonne ist ungefähr 149, 150 Millionen Kilometer. Nun, das ist natürlich ein Katzensprung, kannst du dir vorstellen, im Vergleich zum ganzen Universum. Ich sagte aber, wenn ich ein Auto hätte, das so weit fahren würde, ohne Reparatur, dann wäre ich natürlich mehr als zufrieden. Wir haben den Eindruck, unsere Erde ist relativ groß. Unsere Sonne ist 1.500.000 Mal größer als unsere Erde. Jetzt haben wir vielleicht den Eindruck, unsere Sonne ist speziell groß. Soll ich dir etwas verraten? Ist sehr klein. Es ist eigentlich eine Sonne, Lein. Es soll Sonnen geben. Das kann ich mir schon gar nicht mehr vorstellen. Die sind 500 Millionen mal größer als unsere Sonne. Die Lichtgeschwindigkeit beträgt 300.000 Kilometer pro Sekunde. Wenn wir also mit einer Rakete ins Weltall düsen würden, Lichtgeschwindigkeit, wären wir in 8 Minuten und 19 Sekunden bei der Sonne. Wenn also die Sonne einmal ausgeht, haben wir noch 8 Minuten und 19 Sekunden lang Licht und dann ist es zappenduster, also duster geht schon gar nicht mehr. Von unserer Sonne bis zur nächsten Sonne sind es 4,3 Lichtjahre. Die beiden Sonnen nur in unserer Milchstraße, die am weitesten voneinander entfernt sind, sind ungefähr 100.000 Lichtjahre voneinander entfernt. Und jetzt sagt die Bibel, Gott hat das Universum in seiner Hand und er sagt, ich liebe dich. Ich möchte mit dir in eine Liebesbeziehung eintreten. Er sagt vielleicht, Moment mal, Beat, wenn Gott so groß ist, weiß er denn überhaupt, wer ich bin? Ich kann dir sagen, ja, er kennt dich ganz genau. Ich habe vorhin noch nachgeschaut, wenn du eine blonde Frau bist, hast du 150.000 Haare auf dem Kopf. Also sehr gut, wenn du blond bist, hast du riesen Vorteile. Wenn du schwarzhaarig bist, dann hast du etwa 100.000 Haare auf dem Kopf. Und wenn du rothaarig bist, tut mir ein bisschen leid, dann hast du noch 90.000 Haare auf dem Kopf. Und das Interessante ist, dass Gott jedes dieser Haare kennt. Er weiß ganz genau, wie viele Haare du hast. Er weiß ganz genau, wie viele Haare du verloren hast. Sag ich, manchmal ist es für die, die ja nicht mehr so viel da oben haben, tröstlich. Gott hat es gezählt. Und dieser Gott sagt, ich liebe dich. Ich liebe dich und ich möchte mit dir in eine Liebesbeziehung eintreten. Ich bitte dich einfach heute Abend, versuch einmal dein Herz so weit wie möglich zu öffnen. Für diese Wahrheit Gott will mit dir in eine Liebesbeziehung eintreten. Und damit komme ich zum Zweiten. Ich möchte dir nun einige Liebesbeweise Gottes einmal zeigen. Der erste ist einfach eine Frage. Hast du die Liebe Gottes schon mal erlebt? Und ich bin sicher, manche von euch müssen sagen, ja, natürlich. Du hast vielleicht mehr als genug zu essen und zu trinken. Du hast eine nette Familie. Du hast vielleicht einen netten Freund, eine nette Freundin. Eine gute Arbeitsstelle, ein Dach über dem Kopf. Wie vielen von uns geht es unverschämt gut? Und ich bin sicher, viele von euch müssten sagen, ja, ich habe so viel schon erlebt, so viel Positives hat Gott mir geschenkt. Ich bin zutiefst überzeugt, dass Gott uns liebt. Vielleicht bist du aber auch hier und sagst, ich habe Schweres erlebt. Aber gerade in der Not und gerade in den Schwierigkeiten habe ich die Liebe Gottes in einer unglaublichen Art und Weise erlebt, wie ich das vorher und nachher vielleicht nie mehr erlebt habe. Einer solchen Veranstaltung habe ich ein Interview mit einem 45-jährigen Mann. Ich gebrauche das Wort nicht gerne, aber hier stimmt es. Er war beeinträchtigt, er war blind, er war verkrüppelt. Er konnte nicht auf der Bühne stehen, sondern er musste sitzen. Und dann erzählt er aus seinem Leben, er war ein kerngesunder junger Mann. Mit 25 Jahren bekommt er eine ganz seltene Krankheit, die ihn erblinden und verkrüppeln lässt. Und dann sitzt der Mann da auf der Bühne, ich kann dir das gar nicht vermitteln, du hast ihn selber erleben müssen. Und er sagt, ich weiß, dass Gott mich liebt. Verstehst du, das kann man nicht erklären. Aber es kann man erleben. Und ich denke an einen Mann in unserer Kirche, der viel zu früh seine Frau an Krebs verloren hat. Er hatte 5 Jungs, du musst dir vorstellen, im deftigen Alter, wo man eigentlich eine Mama braucht. Und der Mann sagte später, ich konnte oft nur noch weinen. Es gab eine Zeit, da konnte ich kaum mehr die Bibel lesen. Ich konnte kaum mehr beten. Aber etwas war unglaublich. Die Liebe Gottes war zum Greifen nahe. Das habe ich vorher und nachher nie mehr so erlebt. Vielleicht hast du Ähnliches erlebt und du sagst, ja, ich habe Schweres erlebt. Aber gerade in der Not habe ich die Liebe Gottes in einer speziellen Weise erlebt. Vielleicht sitzt du auch hier und sagst, nein Beat, ich habe so viel Schweres erlebt, ich kann einfach nicht an einen Gott der Liebe glauben. Wie kann Gott nur so viel Leid zulassen? Es würde den Rahmen heute Abend sprengen, wenn ich auf diese Frage detailliert eingehen würde. Das reicht die Zeit nicht. Ich möchte dir darauf nur eine mögliche Antwort geben. Es gibt natürlich noch viele andere Antworten und ich gebe ganz ehrlich zu, dass man die Frage nicht restlos beantworten kann. Aber diese Antwort soll dir helfen zu begreifen, auch wenn du Leid erlebt hast, auch wenn du Schmerz erlebt hast, das ist kein Grund, um nicht an die Liebe Gottes zu glauben. Es ist eine wahre Begebenheit. Da war ein Förster, der ging eines Tages mit seinem Jungen in den Wald, um zu arbeiten. Während er arbeitete, spielte der kleine Junge. Unter anderem jagte er wunderbaren Schmetterlingen nach. Schließlich jagte er einem wunderschönen Schmetterling nach. Der Schmetterling machte plötzlich eine Kurve um 90 Grad und flog nun auf einen ganz steilen, tiefen Abgrund hin. Der kleine Junge hinterher. Der Vater sah das und er rief seinem Jungen, Junge, pass auf! Aber der Kleine war so vertieft in sein Spiel, dass er einfach die Stimme seines Vaters überhörte. Der Vater überlegte einige Augenblicke, was soll ich tun? Und dann sah er nur eine Möglichkeit, er nahm das Gewehr, das neben ihm lag, er richtete es auf die Beine seines Jungen und schoss ihm in die Beine. Der Junge brach zusammen, der Vater nahm ihn, fuhr mit ihm ins Krankenhaus und dann passierte etwas ganz Schreckliches. Jedes Mal, wenn der Vater seinen Sohn besuchte, begegneten ihm 2 hasserfüllte Augen. Der Junge wollte damit sagen, Vater, du hast auf mich geschossen, wie konntest du nur auf mich schießen? Und dann drehte er sich zur Wand, kehrte dem Vater den Rücken zu und sagte, kein Wort. Du kannst dir vorstellen, dem Vater brach fast das Herz. Aber hatte keine Möglichkeit. Irgendwann wurde der Sohn entlassen, der Vater holte ihn ab, fuhr mit ihm zur Stelle, wo das Unglück passiert war, zeigte dem Jungen, was passiert wäre, wenn er nicht geschossen hätte. Als das der kleine sah, begann er zu weinen. Er lief in die offenen Arme seines Vaters und sagte, Papa, das habe ich nicht gewusst. Das habe ich nicht gewusst. Du hast mich ja vor schlimmerem Leid bewahrt. Bitte verzeih mir. Verstehst du, was ich mit dieser Geschichte sagen will? Gott in seiner unendlichen Liebe muss uns manchmal Leid zufügen, um uns vor schlimmerem Leid zu schützen und bewahren. Das Problem ist, uns geht es genau gleich wie dem kleinen Jungen. Wir verstehen Gott nicht. Und dann ballen wir unsere Faust, richten sie gegen Gott und sagen, Gott, wie kannst du nur? Aber manchmal muss Gott uns ins Leid führen, um uns vor Schlimmerem zu bewahren. Ich möchte noch einmal betonen, wenn du jetzt Leid erlebt hast und du sagst, die Geschichte passt überhaupt nicht in meine Situation, völlig verständlich, das ist nur eine mögliche Antwort. Und damit komme ich zum größten Liebesbeweis Gottes. Gott hat seine Liebe zu uns nämlich an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit klar und deutlich bewiesen. Und jetzt bitte ich dich einfach mal, denke gut mit. Was ist einer der größten Beweise, dass uns jemand liebt? Nun, einer der größten Beweise ist sicher der, wenn ich in einer lebensgefährlichen Situation bin. Es geht um Leben und Tod. Jemand rettet mich und dabei stirbt er. Noch einmal, ich bin in einer lebensgefährlichen Situation, jemand rettet mich und dabei opfert er sein Leben. Also mehr kann man nicht tun. Und genau das hat Jesus getan. Er ist vor 2000 Jahren Mensch geworden. Er ist am Kreuz für unsere Schuld und Sünde gestorben, aus Liebe zu uns. Ich lese dazu einen Text aus Jesaja 53, die Verse 4 bis 6. Da heißt es, er, Jesus, trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gebartet wäre. Aber er ist um unsere Sünde willen verwundet und zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben mit Gott und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre, wie Schafe. Jeder Mensch sah auf seinen eigenen Weg, aber Gott, der Herr, warf alle unsere Sünden auf ihn. Wir sind an jenem Abend vor der Hinrichtung, vor der Kreuzigung von Jesus. Jesus war noch einmal mit seinen Jüngern zusammen. Er setzte das Abendmahl ein, er feierte das Abendmahl mit seinen Jüngern. Und nachdem sie das Abendmahl gefeiert hatten, verließen sie diesen Raum und sie gingen in einen Garten mit dem Namen Gethsemane. Das war ein Garten irgendwo außerhalb von Jerusalem. Dort angekommen ließ Jesus seine Jünger zurück. Er ging noch einen Steinwurf weiter, das waren vielleicht 20, 25 Meter. Und dann fiel er auf seine Knie, fiel auf sein Angesicht und er begann zu zittern und zu zagen. Er sagte, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Die Bibel sagt, sein Schweiß war wie Blut, der zur Erde tropfte. Die Bibel sagt, er rang mit dem Tod. Vielleicht hast du auch schon mal diese Szene gelesen in der Bibel oder vielleicht eine Predigt gehört über dieses Thema und du hast dich gefragt, warum fiel Jesus dort im Garten Gethsemane in solche Depressionen? Er wusste doch, dass er am Kreuz sterben musste. Ich meine, deswegen kam er doch auf diese Welt. Das stand ja schon im Alten Testament. Das hat er den Jüngern immer wieder gesagt. Er hat gesagt, Leute, wir müssen nach Jerusalem. Ich werde dort gefangen genommen werden. Man wird mich ans Kreuz nageln. Das muss so geschehen, damit ich die Menschen mit Gott versöhnen kann. Und jetzt im Garten Gethsemane brach er innerlich zusammen. Warum eigentlich? Nur es gibt Ausleger, die sagen, Jesus hatte einfach Angst. Er wusste, jetzt geht es noch einige Stunden und dann wird er am Kreuz hängen. Aber ich sage dir, das greift zu wenig. Nein, dort im Garten Gethsemane passierte viel, viel mehr. Das heißt in unserem Text, Gott, der Herr, warf alle unsere Sünden auf ihn. Und das ist dort passiert. Gott Vater nahm die Sünden der Menschen, die in der Vergangenheit gelebt hatten, und hat sie auf Jesus übertragen. Dann nahm er die Sünden der Menschen, die in der Gegenwart lebten, hat sie auf Jesus übertragen. Und weil Gott allwissend ist, weil er ja in Zukunft blickt, wusste er auch, was die Menschen in Zukunft alles für Sünden machen würden. Und so konnte er auch die Sünden der Menschen nehmen, die noch in Zukunft leben würden, und hat sie auf Jesus übertragen. Und von diesem Augenblick an hat Jesus genau das erlebt, was er auch erlebt hätte, wenn er jede Sünde, die irgendwann mal getan wurde und noch getan wird, selber gemacht hätte. Und von diesem Moment an wurde er für unsere Sünden von Gott bestraft. Es heißt in unserem Text, aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und zerschlagen worden. Und das möchte ich dir jetzt vor Augen malen. Jesus wurde gefangen genommen. Man schleppte ihn von Verhör zu Verhör. Schließlich nahmen ihn die Soldaten, sie rissen ihm die Kleider vom Leib, sie legten ihn über einen Bock und dann haben sie ihn ausgepeitscht. Vorne an den Peitschen waren solche Knochenstücke. Damit haben sie ihm auf den Rücken geschlagen, runtergerissen, da sind ganze Knochenstücke, Fleischstücke rausgerissen worden. Wenn es nach jüdischem Recht ging, waren es 39 Peitschenhiebe. Wenn es nach römischem Recht gewesen wäre, dann haben sie ihn so lange geschlagen, bis die Soldaten keine Kraft mehr haben. Warum? Die Bibel sagt, wegen unseren Sünden ist er verwundet und zerschlagen worden. Das war die Strafe für die Sünden, die wir mit unserem Körper gemacht haben. Vielleicht hast du deinem Körper schon einmal Schaden zugefügt, zum Beispiel durch eine Sucht. Drogen, Alkoholmissbrauch, Nikotin, zu viel essen, zu wenig essen, vielleicht etwas anderes. Vielleicht hast du deinem Leben, und bitte, ich klage dich jetzt nicht an, vielleicht hast du deinem Leben mal ein Ende setzen wollen. Du warst in einer notvollen Situation, du wusstest nicht mehr ein noch aus. Und in dieser notvollen Situation wolltest du deinem Leben ein Ende setzen. Zum Glück hat es nicht funktioniert. Aber du wolltest das Leben fortschmeißen, das Gott dir gegeben hat. Darum wurde Jesus blutig gepeitscht. Vielleicht, und ich klage dich nicht an, vielleicht sitzen junge Leute unter uns, du hast abgetrieben. Du bist jung gewesen oder jung, bist schwanger geworden, unerwartet, du hast es dir nicht leicht gemacht, ganz sicher nicht. Hast du es überlegt, soll ich nicht, und schließlich hast du diesen schweren Schritt gemacht. Menschlich gesehen total verständlich, aber du hast ungeborenes Leben umgebracht und du weißt das und du leidest darunter. Darum wurde Jesus blutig gepeitscht. Dann nahmen ihn die Soldaten, sie verbanden ihm die Augen, sie schlugen ihm ins Gesicht, sie schlugen ihm dabei auch auf den Mund. Das war die Strafe für die Sünden, die wir mit unserem Mund gemacht haben. Wie viel Böses, wie viel Gemeines, wie viel Verletzendes haben wir schon gesagt. Weißt du, wenn du wüsstest, was aus diesem Mund schon alles rausgekommen ist, ich dürfte gar nicht mehr predigen, du würdest mir gar nicht mehr zuhören. Vielleicht hast du gotteslästige Dinge gesagt, vielleicht hast du Gott verflucht. Darum schlug man ihm auf den Mund. Dann drückte man ihm eine Krone aus Dornen auf den Kopf, das Blut lief ihm nur so über das Gesicht. Das war die Strafe für die Sünden unserer Gedanken. Jemand hat mal gesagt, stell dir einmal vor, wir alle hätten hier auf der Stirn eine Glasscheibe und jeder könnte unsere Gedanken lesen. Die Milchglaserei hätte Hochkonjunktur. Darum die Dornenkrone auf dem Kopf. Dann nahmen ihn die Soldaten, sie zogen ihm einen Purpurmantel an, sie drückten ihm ein Rohr in die Hand, sie setzten ihn auf einen Stuhl, Dornenkrone. Er sah aus wie ein Spottkönig. Und dann sind die Juden, die Soldaten vor ihm niedergefallen, haben gesagt, sei gegrüßt, du König der Juden. Dann nahmen sie das Rohr, schlugen es ihm über den Kopf, drückten es ihm wieder in die Hand, sind vor ihm niedergefallen, sei gegrüßt, du König der Juden. Das haben sie x-mal gemacht. Das war die Strafe für die Sünden unseres Hochmutes, unseres Stolzes. Wir sind ja alle kleine Majestäten, oder? Solange sich alles um uns dreht, haben wir gute Laune. Aber wehe, wenn es nicht um uns geht, ja, dann spielen wir beleidigte Leberwurst. Man kann das manchmal so wunderbar sehen bei Kindern und auch noch bei Teenies. Da sagt die Mutter etwas dem Fräulein Tochter oder dem Herrn Sohn. Das passt ihr oder ihm nicht. Läuft sie oder er ins Zimmer, wumm, die Türe zu und dann hört man stundenlang nichts mehr, höchstens noch laute Musik. Am Abend, die Mutter macht einen Versuch, Abendessen, keine Antwort. Eine Majestät ist beleidigt worden. Aber jetzt möchte ich die Teens gleich in Schutz nehmen, das ist nicht nur bei euch so. Auch in meinem Alter ist man so, wir machen es vielleicht ein bisschen raffinierter, damit man es nicht merkt. Darum wurde Jesus verspottet als König der Juden. Dann nahm man Jesus, man verurteilte ihn zum Tode am Kreuz, man brachte ihn auf diesen Hügel Golgatha, legte ihn aufs Kreuz, breitete seine Arme aus und schlug ihm ungefähr so lange Nägel hier durch die Hände. Das war die Strafe für die Sünden, die wir mit unseren Händen gemacht haben. Schaut dir mal deine Hände an, gleich jetzt. Habt Mut, ihr seid jung, schaut mal eure Hände an. Ich weiß nicht, wie es mit euren Händen ist, aber soll ich dir sagen, diese Hände, die du hier siehst, wie oft deuten die auf andere? Immer ist der andere schuld, nur nie ich, bin ich absoluter Spezialist. Wie schnell wird unsere Hand zur Faust geballt? Wie schwer fällt es uns, auch den Christen, einem Menschen, der an uns schuldig geworden ist, von ganzem Herzen zu vergeben? Vielleicht haben unsere Hände Dinge mitlaufen lassen, die uns nicht gehören. Vielleicht haben eure Hände abgeschrieben. Das ist nämlich Diebstahl. Darum die Nägel durch die Hände. Und dann schlug man ihm Nägel durch die Füße. Das war die Strafe für die Sünden, die wir mit unseren Füßen gemacht haben. Ich gehe mal davon aus, dass viele von euch in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind. Und ich gehe davon aus, dass eure Eltern euch manchmal gesagt haben, wir möchten nicht, dass du dorthin gehst, und dann tap, 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 haben dich die Füße doch dorthin getragen. Darum die Nägel durch die Füße. Vielleicht sitzen Männer unter uns, die Füße ins Rotlichtmilieu getragen haben. Darum die Nägel durch die Füße. Dann wurde das Kreuz aufgerichtet, in den Boden gerammt, befestigt. Und dann hing Jesus dort einige Stunden an diesem Kreuz. Im Laufe dieser Stunden hat er viele Dinge gesagt. Unter anderem presste er aus seinen Lippen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich sage dir, Jesus hat das nicht leichtfertig gesagt. Wie wir das ja manchmal vielleicht tun. Wir sagen, ja, Gott hat mich verlassen, obwohl es gar nicht stimmt. Sondern Jesus erlebte dort die tiefste Gottverlassenheit. Weißt du, was das ist? Das ist die Hölle. Wenn ein Mensch einmal in der Hölle ist, ist er von Gott verlassen. Und genau das hat Jesus über sich ergehen lassen, damit wir es nicht erleben müssen. Schließlich starb Jesus. Jesus hätte nie sterben müssen, weil er nie gesündigt hat. Aber weil er unsere Sünden auf sich genommen hat und getragen hat, musste er auch diesen Teil der Strafe machen. Er musste für unsere Sünden sterben. Und so hat Jesus die ganze Strafe Gottes getragen, die wir eigentlich verdient hätten. Und jetzt verstehst du Johannes 3,16, da heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn dahingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wie kann ich dir das noch besser erklären? Stell dir mal vor, du bist bankrott gegangen. Und jetzt kommt jemand auf dich zu und sagt, du, ich zahle dir alle deine Schulden. Du wärst ganz überrascht und würdest sagen, warum tust du das? Dann würde er sagen, weil ich dich liebe. Und jetzt stell dir einmal vor, er zahlt dir alle deine Schulden und geht selber bankrott. Hier ist Gott, hier ist Jesus, er ist nicht Konkurs gegangen. Aber er ist für unsere Schuld, für unsere Sünden gestorben. Das ist Liebe. Das ist mehr als ein romantisches Gefühl, das ist ein Faktum. Und ich sage immer wieder gerne, das ist das Herzstück des Evangeliums. Wenn du das verstanden hast, hast du das Wichtigste am Evangelium verstanden. Jesus stirbt für unsere Schuld, damit er uns vergeben kann, damit er uns versöhnen kann mit dem lebendigen Gott, damit er uns ewiges Leben schenken kann. Und damit komme ich zum Dritten. Die Bibel lehrt ganz klar, dass Jesus für alle Menschen gestorben ist. Es heißt in unserem Text, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn dahin gab, ihn opferte. Also heute Abend kann niemand sagen, für mich ist Jesus nicht gestorben. Doch, er ist auch für dich gestorben. Das kannst du nicht rückgängig machen. Aber obwohl Jesus für alle Menschen gestorben ist, auch für dich gestorben ist, hat das nicht automatisch Auswirkungen für alle Menschen. Sondern es heißt hier, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn dahin gab, und jetzt kommt's, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Also was sagt die Bibel? Wer geht nicht verloren und hat ewiges Leben? Die Bibel sagt, wer an Jesus glaubt. Und damit kommen wir zur wichtigen Frage, was heißt das denn, an Jesus glauben? Das möchte ich dir jetzt noch erklären. Wenn ein Mensch an Jesus glauben will, dann muss er als erstes einmal ein Stück weit verstehen, was Jesus für ihn am Kreuz getan hat. Ich habe es heute Abend versucht, so einfach wie möglich zu erklären. Ich glaube, Kinder könnten es verstehen. Und ich werde auch an den nächsten Tagen, Samstag und Sonntag, das immer wieder erklären, auf verschiedene Weise, was Jesus für uns getan hat. Man muss das ein Stück verstanden haben. Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, für meine Schuld, für meine Sünden. Das Zweite, wir müssen erkennen, dass wir schuldig geworden sind. Dass wir schuldig geworden sind Gott gegenüber. Dass wir schuldig geworden sind Menschen gegenüber, dass wir schuldig geworden sind uns selber gegenüber. Und ich merke immer wieder, das ist das Schwierigste an der ganzen Sache. Wir geben nicht gerne zu, dass wir versagt haben. Aber ich bitte dich, wenn dein Herz nicht total verhärtet ist, und ich bin ganz sicher, dein Herz ist nicht verhärtet, sonst würdest du ja nicht hier sitzen, dann weißt du doch um Schuld, dann weißt du doch um Sünde in deinem Leben. Bitte steh doch dazu. Und das Dritte, wir müssen einmal eine klare Entscheidung für Jesus Christus treffen. Wir müssen zu Jesus umkehren. Wir müssen unser Leben ihm anvertrauen. Oder wenn du die deutsche Bibel liest, dann kommst du zu einem ganz schwierigen Wort. Wir mögen das überhaupt nicht. Manche haben fast ein Magengeschwür bei diesem Wort. Aber es ist ein ganz zentraler Begriff. Das nennt die Bibel Bekehrung. Und ich möchte dir heute Abend zeigen, wie man sich bekehrt, wie man sich für Jesus entscheidet. Es sind im Grunde genommen zwei konkrete Schritte. Der erste Schritt ist, dass ich Jesus in einem Gebet meine Sünden bekenne. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Jesus treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und der zweite Schritt ist, dass wir Jesus im Glauben in unser Leben aufnehmen. Die Bibel sagt, alle Menschen, die Jesus in ihr Leben aufnehmen und an ihn glauben, werden Gottes Kinder. Und diese beiden Schritte macht man am besten in einem einfachen Gebet. Es kommt nicht so sehr auf die Worte an, sondern auf das Herz. Aber so in dieser Richtung, dass man zu Jesus kommt und sagt, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich habe erkannt, dass ich dich brauche und ich komme zu dir, ich bekenne dir meine Sünden. Und ich empfehle dann manchmal den Leuten, die Sünden, die einen belasten, beim Namen zu nennen. Herr Jesus, ich habe da gesündigt und da und da und da, bitte vergib mir. Vergib mir auch die Sünden, die ich nicht mehr weiß, vergib mir die Sünden, die ich unbewusst gemacht habe. Und dann betet man weiter, Herr Jesus, und jetzt bitte ich dich, komm in mein Leben hinein. Mein Leben soll dir gehören von jetzt an und für immer. Verändere du mich, so wie du mich haben willst. Mach mich zu deinem Kind. Und Jesus erhört dieses Gebet. Er kommt durch den Heiligen Geist in dein Leben hinein. Er vergibt dir alle deine Schuld, alle deine Sünden. Du darfst weiterleben, wie wenn du nie gesündigt hättest vor Gott. Wie wenn du nie etwas Falsches getan hättest, gesagt hättest, gedacht hättest oder gefühlt hättest. Es gibt nichts mehr in deinem Leben drin, worüber du dich schämen musst. Jesus hat das alles rausgenommen. Und in diesem Augenblick bist du ein Kind des lebendigen Gottes. Gott ist dein himmlischer Vater. Das heißt, du erlebst eine enge, tiefe Liebesbeziehung. Nicht tote Religion, sondern echte Liebesbeziehung. Und von diesem Moment an hast du ewiges Leben. Das heißt, wenn du stirbst, kommst du garantiert in den Himmel. Und weißt du, was das Beste an der Sache ist? Du weißt jetzt schon hundertprozentig, ich komme ganz sicher in den Himmel. Das will dir Jesus schenken. Aber man muss sich einmal für Jesus entscheiden. Und jetzt möchte ich dich heute Abend einfach einmal fragen, hast du dich einmal wirklich klar und eindeutig für Jesus entschieden? Hör bitte die Frage gut. Ich frage nicht, glaubst du? Ich gehe davon aus, die meisten von euch glauben irgendetwas. Ich frage nicht, bist du katholisch, evangelisch oder freikirchlich? Das ist jetzt nicht die entscheidende Frage. Sondern ich frage dich, hast du dich einmal für Jesus entschieden? Und ich sage dir etwas, wenn du das getan hast, dann weißt du das ganz genau. Die meisten Christen auf der ganzen Welt kennen das Datum ihrer Bekehrung. Ja, ist ja logisch. Man bekehrt sich ja nicht irgendwie so nebenbei auch noch schnell, sondern es ist eine ganz entscheidende Sache. Und wenn man die gemacht hat, weiß man, dass man sie gemacht hat. Und die meisten kennen ihr Datum. Ich kenne mein Datum nicht mehr, weil ich es nicht aufgeschrieben habe. Aber es war im Oktober 1977 in einer ähnlichen Veranstaltung im Drei-Linden-Zentrum in Wetzikon. Bin ich am Ende beim Ruf zur Entscheidung nach vorne gekommen, hatte ein langes Gespräch mit einem Mitarbeiter und am Ende, ungefähr um 22.30 Uhr, habe ich Jesus um Vergebung gebeten und ihn eingeladen, in mein Leben hineinzukommen. Hast du dich für Jesus entschieden? Wenn nein, oder wenn du unsicher bist, dann möchte ich dir heute Abend ein Angebot machen. Ich hoffe, dass du das jetzt als hilfreich empfindest. Wenn wir es jetzt so machen, ich werde in wenigen Minuten beten, dann werden wir ein wunderschönes Lied hören. Am Anfang des Liedes werden ein paar Mitarbeiter hier nach vorne kommen. Und dann lade ich dich ein, wenn du dich heute für Jesus entscheiden möchtest, wenn du diese Entscheidung ein für alle Mal festmachen möchtest mit Jesus, dann bring das zum Ausdruck, indem du einfach während dieses Liedes hier nach vorne kommst. Und damit bringst du zum Ausdruck, genauso wie du symbolisch nach vorne kommst, kommst du in Wirklichkeit zu Jesus, den du ja nicht siehst. Warum dieses Bekenntnis? Jesus legt Wert darauf. Jesus hat einmal gesagt, wer mich vor den Menschen bekennt, will ich auch vor meinem himmlischen Vater bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, will ich auch vor meinem himmlischen Vater verleugnen. Und ich sage manchmal, wenn Jesus das möchte, ist das ja Grund genug, es auch wirklich zu tun. Aber ich möchte dir noch einen seelsorglichen Rat mitgeben, warum ich dir empfehle, nach vorne zu gehen. Schau mal, viele wichtige Entscheidungen in unserem Leben treffen wir mit Zeugen. Als meine Frau und ich geheiratet haben, haben wir das nicht allein gemacht, sondern waren zuerst auf dem Standesamt, da waren unsere Trauzeugen dabei, unsere Eltern, dann haben wir uns kirchlich trauen lassen, da haben wir alle unsere Freunde, alle unsere Bekannten, alle unsere Verwandten eingeladen und wir haben gesagt, wir schließen jetzt den Bund fürs Leben. So macht man das, völlig normal. Bei Jesus schließen wir nicht den Bund fürs Leben, sondern den Bund für die Ewigkeit. Und Jesus möchte dieses Bekenntnis. Und schau mal, wenn er dieses Bekenntnis möchte, dann macht er das nicht, um uns zu quälen, weil dazu liebt er uns viel zu sehr. Aber er weiß, diese anonymen Christen, von denen man nie so recht weiß, ja, haben sie sich jetzt für Jesus entschieden oder nicht, die haben oft Probleme im Glauben. Da ist keine Dynamik drin, kein Brennen drin, da ist kein Feuer drin. Und oft wissen sie selber nicht genau, ja, bin ich jetzt ein Kind Gottes oder nicht? Habe ich ewiges Leben oder habe ich es nicht? Und da möchte ich dir Mut machen, wenn du dich heute für Jesus entscheiden möchtest, komm nach vorne. Ich ermutige dich auch, nach vorne zu kommen, wenn du vielleicht schon irgendwann mal in deinem Herzen eine Entscheidung getroffen hast. Weißt du, so eine Herzensentscheidung. Aber du hast es noch nie jemandem gesagt. Dann bring es zum Ausdruck und komm ebenfalls nach vorne. Wenn du von jemandem eingeladen worden bist und du sagst, ich würde eigentlich gerne nach vorne gehen, aber allein schaffe ich das nicht, dann sag das doch diese Person, die dich eingeladen hat. Die sitzt jetzt wahrscheinlich neben dir, stupf sie während des Liedes, sagt, du, ich würde gerne nach vorne kommen, könntest du mich nicht begleiten? Und ich bin sicher, die Person wird gerne mit dir nach vorne kommen, wenn du das so möchtest. Was passiert, wenn du hier nach vorne kommst? Du musst hier überhaupt nichts tun. So, wir werden dann in diesen Raum darüber gehen. Dort werde ich dir noch kurz etwas sagen, ein Wort aus der Bibel vorlesen und dann helfen wir dir zu einem persönlichen Gespräch. Und ich verspreche dir, wir werden dich nicht in Verlegenheit bringen. Wir werden nicht dumme oder peinliche Fragen stellen, sondern wir möchten dir einfach helfen, diese Entscheidung ein für alle Mal festzumachen. Du kannst noch Fragen stellen, wir versuchen sie zu beantworten. Wir zeigen dir anhand der Bibel, wie man sich für Jesus entscheidet. Und dann, wenn du möchtest, würden wir mit dir beten und du kannst diese Entscheidung für Jesus treffen. Um Vergebung bitten, Jesus einladen, in dein Leben zu kommen. Wir schenken dir noch etwas, ein kleines Heft mit wertvollen Ratschlägen für das Leben mit Jesus, damit du nicht nur einen guten Start mit Jesus hast, sondern dass es auch gut weitergeht. Vielleicht sagst du, oh, was sagen die anderen, wenn ich jetzt nach vorne gehe? Lass die sagen, ist doch egal. Ich kann das nicht verstehen, dass es Leute gibt, die sich schämen, sich auf die Seite von Jesus zu stellen. Das ist so ähnlich komisch, wie wenn eine Braut an der Hochzeit nicht Ja sagen würde, sich schämen würde. Oder ist doch was Schönes, wenn man sich auf die Seite von Jesus stellt. Möchte ich ganz speziell auch den Teenies sagen, schäm dich nicht, sondern mach klare Sache mit Jesus. Noch ein letzter Gedanke. Vielleicht hast du dich einmal für Jesus entschieden. Und du lebst auch ein Stück mit Jesus. Aber heute ist dir ganz neu bewusst geworden, wie unendlich groß die Liebe Gottes ist. Ist dir bewusst geworden? Wie unglaublich Jesus, er hat sein Leben völlig und ganz hingegeben für dich. Und wenn du dein Leben anschaust, dann denkst du vielleicht, ja, ich habe mein Leben Jesus gegeben, aber eigentlich gehört ihm nicht mein ganzes Herz. Irgendwo lebe ich in faulen Kompromissen. Ich toleriere Sünde in meinem Leben, ich weiß das ganz genau, vielleicht ist es eine Lieblingssünde. Ich weiß, dass ich damit aufhören sollte, aber ich will es einfach nicht. Oder vielleicht ist es eine Sünde, gegen die du jahrelang gekämpft hast. Du hast einfach keinen Sieg bekommen. Und irgendwo bist du resigniert, bist aber froh, dass es niemand weiß, weder in der Jugend noch bei dir zu Hause. Aber du spürst, es steht irgendwie zwischen dir und dem lebendigen Gott. Vielleicht ist Jesus in deinem Leben nur an zweiter, dritter oder vierter Stelle. Oder wie eine Frau mal gesagt hat, mein Leben gehört Jesus nur zu 98%. Und heute ist sie bewusst geworden, Jesus hat ja sein Leben ganz für mich geopfert. Also sollte ich ihm mein Leben auch geben. Vielleicht hast du die erste Liebe verloren. Jesus sagt zu Christen, ich habe etwas gegen dich. Und das war eine gute Gemeinde. Ich habe etwas gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und er fordert sie auf, sagt, kehre um. Und er droht auch ein bisschen. Er sagt, wenn du nicht umkehrst, ich werde den Leuchter von der Stelle stoßen. Vielleicht hast du die erste Liebe zu Jesus verloren. Du erinnerst dich daran, wie hast du Jesus geliebt, damals, als du dich für ihn entschieden hast. Und heute? Vielleicht, ich will noch konkreter werden, liest du recht unregelmäßig, wenn überhaupt, die Bibel. Hör mal, dann kannst du nicht sagen, boah, ich liebe Jesus von Herzen. Weil wenn du Jesus von Herzen lieben würdest, würdest du die Bibel natürlich lesen, willst ja mit ihm reden und ihn hören. Und du betest unregelmäßig. Ja, du betest, aber so nebenbei. Hör mal, wenn du Jesus liebst von Herzen, dann wäre das dein großes Anliegen. Ich liebe meine Frau, ich rede unglaublich gerne mit meiner Frau. Und wenn du Jesus liebst, dann redest du gerne mit ihm. Oder vielleicht hast du die Gaben, die Gott dir gegeben hat, die Fähigkeiten, hat dich wunderbar begabt. Vielleicht setzt du die gar nicht ein für andere. Nur immer für dich. Da kannst du nicht sagen, wow, ich liebe Jesus von ganzem Herzen. Wenn du nicht missionarisch aktiv bist, kein Herz hast für verlorene Menschen. Mein Jesus hat ein Riesenherz für verlorene Menschen, die noch nicht an Jesus glauben. Und du hast es nicht, kannst du nicht sagen, wow, ich liebe Jesus von ganzem Herzen. Und ich möchte dich wirklich ermutigen heute Abend. Ich fordere heute vor allem auch die Christen auf. Mach einen neuen Anfang mit Jesus. Starte neu durch. Mach eine Erneuerung, so sagt man es in Deutschland an gewissen Orten. Komm auch nach vorne. Und dann sag, können wir mit dir beten? Du kannst vielleicht sagen, Herr Jesus, mit dieser langweiligen Christusnachfolge ist jetzt wirklich Schluss. Ich möchte, dass du mir vergibst, meine Lauheit. Und ich möchte noch einmal, dass du in die Mitte meines Lebens kommst. Ich möchte, dass die Menschen, die mich sehen, etwas von dir in mir sehen. Und wenn das dein Wunsch ist, dann komm ebenfalls nach vorne. Mach klare Sache mit Jesus. Du bist jung. Du hast noch ein Leben vor dir. Es wäre schade, wenn du so in einem Schlendrian einfach durchs Leben hindurch gehen würdest. Ich wünsche dir jetzt Mut zu einem Schritt zu Jesus. Bevor wir das Lied hören, möchte ich für dich beten. Wir stehen dazu auf. Und wenn es dir möglich ist, bitte ich dich dann auch während des Liedes, bitte stehen bleiben. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen für deine unendliche Liebe. Ich danke dir, dass du deine Liebe bewiesen hast, als du für uns ans Kreuz gegangen bist. Wir merken immer wieder, wenn wir darüber nachdenken, wir können nur buchstabieren. Wir können es nicht restlos ausloten. Aber es ist klar, du liebst uns unendlich und du liebst jeden in diesem Raum. Und dafür möchte ich dich loben und preisen und von Herzen anbeten. Und jetzt danke ich dir für all diejenigen, die mit dir klar unterwegs sind. Segne sie weiter. Bitte ich aber jetzt ganz speziell für die, die noch keine Entscheidung für dich getroffen haben, die noch nicht dein Kind sind. Gib ihnen Mut, heute Abend eine klare Sache mit dir zu machen, sich für dich zu entscheiden, zu dir umzukehren. Und ich bitte dich auch, Herr Jesus Christus, für diejenigen, die vielleicht gemerkt haben, dass sie lau geworden sind, dass es in ihrem Leben nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte. Gib ihnen Mut, ganz neu mit dir durchzustarten. Und ich bin so froh, dass du versprochen hast, wer zu dir kommt, wirst du nicht hinausstoßen. Danke, dass deine Hände ausstreckst nach uns. Bitte geh jetzt durch die Reihen, bleibe noch einmal vor jedem stehen, rede zu jedem seinem Herzen und ja, berühre es. Amen. Wir bleiben stehen. Wir hören dieses Lied. Die Mitarbeiter werden gleich hier vorne sein. Und dann ermutige ich dich, schließe dich an. Komm nach vorne, warte nicht bis zum Schluss des Liedes, sondern komm gleich. Vielleicht machst du ja anderen Menschen dadurch auch Mut. Der Herr segne dich.